Herzlich willkommen bei Oberösterreich ungefiltert, dem Podcast für News und Persönlichkeiten aus der Region. Herzlich willkommen zu unserem heutigen Podcast mit Dr. Erhard Brucker, Autor, Jurist und Sozialexperte. In seinem Buch behandelt er die zentralen Bereiche, die den Sozialstaat Österreich ausmachen und zeigt auf, warum es in Österreich alles andere als sozial kalt ist. Mit über 30 Jahren Erfahrung im Arbeitsalltag kennt er die Sorgen der kleinen und mittleren Unternehmen sowie deren Mitarbeiterinnen aus erster Hand. In diesem Podcast werden wir mit ihm über sein Buch, seinen Tätigkeitsbereich und seine Ansichten zu wichtigen beruflichen Themen sprechen. Bleiben Sie dran für eine fesselnde Diskussion mit Dr. Erhard Brucker. Herzlich willkommen.
Schönen Nachmittag auch von meiner Seite.
Meine erste Frage vorweg. Können wir aufs Du übergehen?
Sehr gerne.
Vielen Dank, Erhard. Erhard, erzähl einmal, was hat dich inspiriert, dein Buch über den Sozialstaat Österreich zu schreiben?
Ich bin seit mehreren Jahrzehnten im Bereich der Sozialpolitik tätig. Ganz konkret setze ich mich für Betriebe ein, egal ob das ein Mann, ein Frau-Unternehmen, ein klassischer Familienbetrieb oder ein großer Leitbetrieb ist, der auch viele Anliegen, viele Nöte, viele Sorgen hat. Es werden Menschen beschäftigt, es stellen sich viele soziale Fragen. Und meine Aufgabe, fast meine Berufung war es eigentlich, diesen Betrieben und ihren Mitarbeitern zur Seite zu stehen, sie zu unterstützen. Es gilt natürlich in besonderer Weise für kleine und mittlere Betriebe, die eben keinen Staff in dem Sinn haben, dass sie einen Personalchef oder ähnliches besitzen, sondern eben bei Fragen, bei Nöten, bei Sorgen zu ihrer Interessensvertretung gehen. Und da war ich einer der ersten Ansprechpartner und habe das sehr, sehr gerne gemacht, weil es sich hier um eine Gruppe handelt, bei den Betrieben, bei den Gewerbetreibenden, die für unsere Gesellschaft von besonderer Wichtigkeit sind. Sie sind es, die die Arbeitsplätze zur Verfügung stellen. Damit kommt es zu Abgaben der Arbeitgeber und Arbeitnehmer. Aus diesen Abgaben rekrutiert sich wiederum das Sozialsystem, das wir alle so schätzen, egal ob das jetzt das Gesundheitssystem ist oder eine sichere Pension. Das heißt, ich war ein Rädchen in diesem Beratungsbereich, wo ich einfach unsere Betriebe unterstützt habe und mit dafür Sorge getragen habe, dass Fragen, Probleme geklärt werden, was wiederum den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ebenso zugute gekommen ist. Und ohne starke Wirtschaft gibt es halt weder einen Sozialstaat noch andere Dinge. Und daher habe ich das immer als sehr sinnerfüllende Aufgabe erfunden. Bin jeden Tag eigentlich mit dem Gefühl ins Büro gegangen oder zu den Firmen gefahren. Da leiste ich wirklich einen konkreten Anteil, dass es der Gesellschaft und den Menschen gut geht.
Erhard, welche zentrale Themen behandelt dein Buch und warum sind sie deiner Meinung nach wichtig?
Ja, ich glaube, man muss das rundherum anschauen. Es ist so, dass es unbestritten und ganz notwendig ist, dass es einen wirksamen, einen vernünftig dimensionierten und zukunftsfitten Sozialstaat gibt. Wir brauchen alle diesen sozialen Rahmen, um kreativ zu sein, um gut arbeiten zu können und um angstfrei auch tätig zu sein. Umgekehrt braucht es aber auch eine erfolgreiche Wirtschaft, damit so ein Sozialstaat finanziert werden kann. Und da habe ich in den letzten Jahren, und nicht nur ich, sondern auch viele Experten, den Eindruck bekommen, dass manches in eine Schieflage geraten ist. Dass dieser Sozialstaat zwar noch immer ein guter ist, jeder von uns schätzt das Gesundheitssystem spätestens, wenn er im Ausland krank wird. Jeder von uns ist froh, wenn er eine Pensionsleistung bekommt, von der er leben kann. Wenn einen die Arbeitslosigkeit trifft, ist man froh, ein soziales Netz zu haben. Aber hier gibt es Entwicklungen in den letzten Jahren, die diesen Sozialstaat gefährden. Und wenn man nicht die Weichen anders stellt, wenn man hier nicht evaluiert und reagiert drauf, dann bin ich überzeugt davon, dass das vor allem die unter 40-Jährigen bezahlen müssen. Dazu kommt, dass ein bisschen eine Vollkasko-Mentalität in den letzten Jahren entstanden ist, nach dem Motto, hol dir, was dir zusteht, egal wer es zahlt, egal was kostet. Das heißt, es sind nicht mehr jene zu Leistungen gekommen oder zu wenig jene zu Leistungen gekommen, die es wirklich brauchen, sondern es ist mit der Gießkanne seitens der Politik agiert worden und jeder hat sich seinen Teil geholt. jene, die es bezahlen, die Arbeitgeber, Arbeitnehmer, Bauern etc., die die Sozialabgaben leisten, an die hat man kaum noch gedacht. Man hat immer nur von Verteilungsgerechtigkeit gesprochen. Dazu kommt natürlich die demografische Entwicklung. Ich brauche da, glaube ich, keine Zahlen anführen. Das sehen wir, bekommen wir überall mit. Auch dies natürlich für das Sozialsystem, wo es ja eine vernünftige Relation zwischen Einzahlern und jenen, die die Leistungen bekommen, geben soll, dass das in Zukunft nicht mehr so funktioniert. Und das habe ich in meinem Buch anhand von Fakten dargestellt, weil auch ich einen vernünftig dimensionierten Sozialstaat auch in Zukunft haben möchte, vor allem für die nächste Generation. Und da ist es wichtig, jetzt endlich tätig zu werden und nachzujustieren.
Welche konkreten Maßnahmen schlägst du vor, um den Sozialstaat zukunftsfähig zu machen?
Ja, da ist es am besten, wenn man mein Buch liest. Das sind sehr, sehr viele Maßnahmen. Mir geht es nämlich nicht nur darum, die Missstände oder die Verwerfungen, die Verschwendung, manchmal auch Missbrauch, die Finanzierungsprobleme oder die Versorgungslücken. Auch das gibt es. Auf einen Augenarzt warte ich halt mehrere Monate oder auf einen Kinderarzttermin. Das aufzuzeigen, das ist das eine. Das andere ist, Lösungen anzubieten. Wobei es nicht die eine große Lösung gibt, sondern es sind viele kleine Schrauben, an denen man drehen muss. Und da bin ich in meinem Buch sehr konkret geworden und habe nach jedem Kapitel, ich habe das in 9 Sozialstaatslügen, ist ein bisschen provokant, aber man muss höher zielen, als man treffen will, gegliedert und am Ende jedes Kapitels auch ganz konkret gesagt, was alles könnte man, sollte man tun, damit es in eine bessere Richtung geht, damit wir das System absichern, damit wir es effizienter machen, finanzierbar erhalten. Und je nach Thema, um die Frage zu beantworten, bleiben wir bei den Pensionen, die momentan in aller Munde sind. Es kommt schon langsam, kommen alle drauf, dass es hier enger werden könnte. Da habe ich beispielsweise ganz konkret vorgeschlagen, dass man das Pensionsantrittsalter, das in Österreich das drittschlechteste oder späteste in der gesamten EU ist, ist dieser Tage von der OECD uns mitgeteilt worden, dass man hier beispielsweise die erhöhte Lebenserwartung, wenn jemand länger lebt, dass diese Zeit automatisch dazu führt, dass man auch später in Pension geht. Das machen 10 europäische Staaten bereits. Das ist nichts Böses oder Unsoziales. Da gleicht man einfach das System an die erhöhte Lebenserwartung an. Warum Österreich sich das nicht traut, weiß ich nicht. Aber das wäre zum Beispiel schon ganz ein wichtiger Schritt, den jetzt auch Gabriel Felbermayr unlängst empfohlen hat. Also ich bin da in bester Gesellschaft, aber es tut natürlich vielleicht ein bisschen weh. Es ist nicht so angenehm und ich befürchte aufgrund der Nationalratswahl nächstes Jahr, dass diese Botschaft nicht besonders diskutiert werden wird. Aber darum habe ich ja das Buch geschrieben, um hier eine Diskussion zu erzeugen.
Wie können kleine und mittlere Unternehmen sowie deren Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen vom Sozialstaat profitieren? Und wo siehst du da Verbesserungsbedarf?
Ja, ich denke, dass es ganz, ganz wichtig ist, dass es sowohl für den Unternehmer selbst als auch für seine Mitarbeiter ein soziales Netz gibt für den Fall der Fälle. Da denke ich an das Thema Krankheit, da denke ich an das Thema Arbeitslosigkeit oder auch Unfall. Wir haben eine sehr gute Unfallversicherung, wo auch in der Prävention sehr viel gearbeitet wird, ein Thema, das sonst in Österreich kaum vorkommt. Wir sind das Land der Reparaturmedizin und daher ist es wichtig, hier für den Ernstfall auch eine entsprechende soziale Struktur, einen Sozialstaat, der dann auch seine Leistungen erbringt, zur Verfügung zu stellen. Wenn ein Mitarbeiter verunfallt im Betrieb, das kommt erfreulicherweise immer weniger oft vor, oder wenn er erkrankt, dann ist es wichtig für den Mitarbeiter selbst, aber auch für den Betrieb, dass er medizinisch bestmöglich behandelt wird, die besten Medikamente bekommt, die besten Ärzte hat, rasch drankommt, um dann auch wieder in den Arbeitsprozess eintreten zu können, um auch menschliches Leid zu minimieren. Das ist ein ganz konkretes Beispiel. Das gilt natürlich auch für jemanden, der arbeitslos geworden ist. Ein Mitarbeiter, der seinen Job aus welchen Gründen auch immer verliert, hat in Österreich ein Netz zur Verfügung, er wird aufgefangen, dass er ein menschenwürdiges Leben auch in Zukunft führen kann. Das ist auch etwas ganz Wichtiges. Und auch der Unternehmer selbst ist natürlich krankenversichert, er ist pensionsversichert. Das sind auch Leistungen für den Gewerbetreibenden selbst, die er natürlich haben muss, die er genauso braucht wie seine Mitarbeiter. Und mir geht es auch darum, dass man hier nicht so große Unterschiede macht. Ein kleiner Gewerbetreibender braucht genauso seine Sozialleistungen, seine Pension, seine gute ärztliche Behandlung, die erschwinglich sein muss für ihn, wie sein Mitarbeiter. Und noch viel mehr gilt das für die vielen Einpersonenbetriebe. Mittlerweile sind 60% der Kammermitglieder Einpersonenunternehmen, die aber sozial in der Regel schlechter gestellt sind als ein normaler Mitarbeiter. Dafür gibt es keinen sachlichen Grund. Hier braucht es eine Gleichstellung. Einer der Punkte, die ich in meinem Buch aufzeige.
Welche Erwartungshaltung herrscht deiner Meinung nach bei der Jobsuche in Österreich und wie beeinflusst es den Arbeitsmarkt und auf den Sozialstaat?
Ich denke, dass wir hier in eine neue Phase eingetreten sind, was Erwartungshaltungen bei der Jobsuche und auch bei der Aufnahme von Mitarbeitern betrifft. Ich zeige in meinem Buch auf, dass das Thema Arbeitskräftemangel, auch wenn wir im Moment andere Sorgen haben mit Teuerung, hohen Energiepreisen etc., das Thema Fach- und Arbeitskräftemangel bleibt uns nicht nur erhalten, es wird sich aufgrund der demografischen Entwicklung in den nächsten Jahren noch massiv verschärfen. Und da ist es ganz, ganz wichtig, dass Menschen, die keinen Job haben, möglichst rasch und vielleicht nach einer Aufqualifizierung wieder vermittelt werden. Denn je länger die Arbeitslosigkeit dauert, desto mehr wird die Psyche angegriffen, das macht depressiv, beziehungsweise wird man dadurch auch ausgegrenzt, wir kennen das alle, beziehungsweise wird es mit jedem Tag schwieriger, einen neuen Job zu bekommen. Und daher bin ich sehr froh, dass da das AMS und andere dahinter sind, dass man, wenn das passiert, dass jemand arbeitslos wird, dass man möglichst schnell vermittelt. Und da ist es so, dass es, glaube ich, wichtig ist, dass die Erwartungshaltungen sich ein bisschen verändern. Der Unternehmer kann nicht mehr damit rechnen, die Idealperson vielleicht jung, gesund, Mann, glauben wir keine Schwangerschaften etc. zu bekommen. Oder umgekehrt, der Arbeitssuchende muss auch seine Konzessionen machen. Ja, wenn er seinen Idealjob vor Augen hat, wird er den höchstwahrscheinlich nicht kriegen. Er wird möglicherweise einmal eine zweitbeste Lösung akzeptieren müssen, um dann später wieder in seinen ursprünglichen Job einsteigen zu können. Also da muss ich einfach sagen, das ist kein Wunschkonzert, für beide Seiten nicht. Und ich bin froh, dass auch das AMS hier dahinter ist und andere, dass man die beiden möglichst zusammenführt. Um konkret zu werden, Arbeitserprobungen haben sich zum Beispiel extrem bewährt. Mehr als 54% der in einer Arbeitserprobung Befindlichen bleiben dann im Unternehmen, bekommen einen Dienstvertrag. Wir haben gemeinsam mit dem AMS versucht, dieses Instrument populär zu machen. Da ist auch in den letzten Jahren einiges gelungen. Und das sind genau diese Instrumente. Manchmal braucht es auch Druck bei dem einen oder anderen. Auch das gibt es, aber in der Regel braucht es Unterstützung. Und das ist der Weg, um den Arbeitskräftemangel zu lindern. Und da möchte ich vielleicht eines noch sagen, das habe ich in meinem Buch auch sehr klar formuliert. Der Arbeitskräftemangel ist nicht nur ein Problem der Firmen, er ist ein Problem der gesamten Gesellschaft. Weniger Arbeit bedeutet auch weniger Abgaben. Weniger Abgaben führt dazu, dass der Sozialstaat bei der Finanzierung Probleme bekommt. Kunden warten länger auf ihre Produkte, zahlen höhere Preise, wenn zu wenig Arbeitskräfte da sind. Unternehmen müssen ihren Betrieb sperren, denken Sie an Gasthöfe etc. Das heißt, auch der Kunde spürt das draußen. Und schließlich ist es auch für die Mitarbeiterschaft ein Thema, für die bestehende, weil wenn man die notwendigen Mitarbeiter nicht findet, dann steigt der Druck auf die, die da sind. Das kann keiner wollen und daher ist es ein Gesamtthema, eine Herausforderung für alle. Und da müssen wir an einem Strang ziehen, und das habe ich in meinem Buch, glaube ich, auch sehr klar aufgezeigt. Neben den Potenzialgruppen, die wir jetzt noch haben, wie Frauen, Arbeitssuchende, Personen mit Migrationshintergrund, Personen mit Einschränkungen, Junge, da ist doch was möglich. Und wie das gehen könnte, dass man diese Schätze hebt, das beschreibe ich in meinem Buch.
Erhard, warum ist es so wichtig, dass Menschen durch ihre Leistungsbereitschaft den Sozialstaat ermöglichen? Und wie kann eine Renaissance dieser Leistung erreicht werden?
Ja, ich danke für das Stichwort Leistung, weil ich das wirklich für ganz zentral in diesem Zusammenhang halte. Und vor allem deswegen, weil wir momentan politische Parolen und Überlegungen hören, dass es ohne Leistung eigentlich auch ganz gut ginge. Weniger arbeiten um gleich viel Geld, beispielsweise bei Teilzeit bleiben, obwohl es keine objektive Notwendigkeit wie Kinderbetreuung oder Ähnliches gibt. Es wird suggeriert, man muss gar nicht so viel tun und alles andere bleibt, die Sozialleistungen bleiben. Und das halte ich für eine unheimlich gefährliche Entwicklung, und diese Brandbeschleuniger gefährden den Sozialstaat richtig. Und daher ist es wichtig, daran wieder zu denken, was führt zu einem gut ausgebauten Sozialstaat, was braucht es? Und dahinter steht die Leistung von Menschen, von verschiedensten Menschen, bezahlte, unbezahlte Leistungen. Es sind viele, die ihren Beitrag dazu leisten. Und wenn man sich das in Österreich anschaut, hat man bisweilen den Eindruck, dass sich Leistung nicht mehr wirklich lohnt. Es besteht der Eindruck, und der wächst auch immer mehr, dass sich Leistung in diesem Land nicht mehr wirklich lohnt. Das fängt dort an, dass die Steuerlast, also die Abgabenlast, eine sehr, sehr hohe ist. Österreich liegt an vierter Stelle im EU-Vergleich, wenn es um den Steuerkeil geht. Wenn ein junger, durchschnittlich verdienender Mensch ohne familiäre Pflichten, wenn dem 47% weggesteuert werden, dann stimmt im System etwas nicht. Das hat fast schon Enteignungscharakter. Das heißt, die Abgaben sind in Österreich in einer derartigen Höhe, wir sind ein Höchststeuerland, dass man sich zweimal überlegt, ob sich Leistung entsprechend auszahlt. Wenn ich als Teilzeitbeschäftigter aufstocke, ein paar Stunden dazu nehme, komme ich sehr schnell drauf, dass aufgrund des Steuersystems, dass ich davon nicht wirklich einen Vorteil habe. Wenn ich als Pensionist sage, ich möchte noch arbeiten, das macht mir Freude, ich bin gesundheitlich noch in der Lage dazu und komme dann drauf, dass das alles, was ich zusätzlich bekomme, fast alles weggesteuert wird, dann werde ich mir das überlegen. Und hier fehlen die Arbeits- und Leistungsanreize. Und da müsste man etwas tun. Es geschieht auch in den letzten Monaten das eine oder andere. Ich denke an die Überstunden, wo jetzt 18 statt 10 steuerlich begünstigt sind. Das sind erste richtige Schritte. Oder dass der Zuschlag, wenn man länger arbeitet, über das Pensionsalter hinaus, dass es jetzt einen höheren Zuschlag gibt, ist gerade heute beschlossen worden. Gute Sache, aber zarte erste Schritte. Da braucht es viel mehr. Ich gehe da viel weiter. Wenn ein Pensionist bereit ist, noch freiwillig zu arbeiten, dann soll er aus meiner Sicht außer dem Unfallversicherungsbeitrag überhaupt keine Abgaben zahlen. Der hat ein Leben lang in einem sehr arbeitsreichen Leben genug Abgaben geleistet. Und da, glaube ich, ist es notwendig, etwas zu tun, damit sich Leistung auszahlt, damit netto einfach mehr im Geldbörsel am Ende des Monats bleibt. Das schafft auch Kaufkraft und ist viel wichtiger, als wie wenn man den Bruttolohn in entsprechende Höhen hinauf verhandelt, wo ohnehin erst wieder der Finanzminister der Hauptprofiteur ist. Also Leistung muss in diesem Lande wieder als Basis für den Wohlstand und den Sozialstaat anerkannt werden und Leistung muss belohnt werden. Dahin muss gehen und da finden Sie in meinem Buch noch viel, viel weitere Anregungen, damit es hier zu dieser Renaissance der Leistung kommt.
Erhard, wie sieht dein persönlicher Einsatz für die Zukunft des Sozialstaates aus und was können Einzelpersonen sowie die Gesellschaft insgesamt dazu beitragen?
Ich glaube, jeder, der um 7 Uhr aufsteht und seinen Job gut macht, völlig egal wo, und damit auch Steuern und Sozialversicherungsbeiträge zahlt, leistet einen wirklich wichtigen Input-Beitrag für unser Sozialsystem. Und das denkt man vielleicht gar nicht, aber ohne diese Leistung, die vorher erbracht werden muss und die dann auch dazu führt, dass man Steuern und Sozialversicherungsbeiträge zahlt, gibt es keinen Sozialstaat. Das ist schon einmal ganz toll, wenn jemand leistungsbereit und leistungswillig ist. Und damit auch bereit ist zu teilen, weil dieses Geld geht ja dann woanders hin. Wir sind, was die Umverteilung betrifft, auf Platz 1 in Europa. Dieses Geld wird vom Staat ja in weiterer Folge an andere umverteilt. Aus meiner Sicht zu viel an Leute, die es eigentlich gar nicht brauchen. Ich hätte es gerne fokussiert auf jene, die wirklich bedürftig sind. Denen würde ich auch gerne mehr geben als bisher. Aber das ist einmal ein ganz großer Beitrag. Wer arbeiten will und seine Arbeit gut macht, leistet einen tollen Beitrag zum Sozialstaat. Die andere Seite ist die Inanspruchnahme. Ich glaube, wir brauchen eine Solidarität in beide Richtungen. Wir brauchen eine Solidarität mit den Kranken, mit den Arbeitslosen, mit denen, die es brauchen. Aber umgekehrt, wer eine Leistung in Anspruch nimmt, muss das auch mit Verantwortung tun. Das ist ja fremdes Geld, das er in dem Fall bekommt. Und da muss er seinerseits alles tun, um beispielsweise gar nicht krank zu werden, Stichwort Prävention, oder bald wieder gesund zu werden oder wieder einen Job zu bekommen. Da hat er auch eine Eigenverantwortung. Die muss er entsprechend wahrnehmen. Ich greife dann auf die allgemeine Kasse, auf die Allgemeine, auf die Sozialversicherung, wenn ich es selber nicht mehr schaffe. Dieser Gedanke ist in den letzten Jahren sehr verloren gegangen. Heute fragt man eher, was hält der Staat für mich bereit? Welche Leistungen gibt es? Wie kann ich als so quasi ein Sozialoptimierer sein? Wie bringe ich meine Schäfchen ins Trockene und hinter mir die Sintflut? Das ist eine ganz gefährliche und unsolidarische Gesinnung.
Ich habe noch ein paar persönliche Fragen an dich. Wie schaut für dich ein perfekter Tag aus?
Wenn ich am Abend resümiere, wie der Tag gelaufen ist, dann komme ich dann zum Ergebnis, dass es ein guter Tag war, wenn ich mit meiner Arbeit Gutes leisten konnte und Bedürfnisse anderer decken konnte, also nicht nur für mich da war, sondern für andere. Das befriedigt ungemein. Jede Minute in und mit der Familie macht in der Regel Freude, selbst dann, wenn nicht immer alles nur lustig ist, aber es ist beispielsweise wunderbar, die Enkel zu erleben, mit der Frau zu frühstücken. Das sind Dinge, die nimmt man in den Tag mit hinein. Als Christ fühle ich mich auch vom Glauben sehr getragen. Das ist auch ein Thema für mich. Ich bin grundsätzlich ein dankbarer Mensch und freue mich auch am Abend, wenn ich gesund ins Bett gehe, wenn nichts passiert ist sozusagen. Auch das ist nicht selbstverständlich. Ja, und ich freue mich einfach, wenn ich ein Dach über dem Kopf habe, wenn ich ein gutes Mittag- und Abendessen habe und ja, ein soziales Umfeld, Freunde, auf die ich zugehen kann. Das sind einfach diese Dinge, es sind gar nicht die großen Dinge, es sind diese vielen kleinen Dinge, die einen gelungenen Tag ausmachen.
Erhard, wenn du jetzt die Möglichkeit hättest oder hast, du hast dir jetzt die Möglichkeit, ein Statement abzugeben zu einem Thema deiner Wahl. Was möchtest du den Hörerinnen da draußen sagen?
Da gibt es viele Themen, aber ich komme auf mein Buch zurück. Ich habe dieses Buch nicht geschrieben, damit ich irgendwo in die Annalen eingehe oder mir ein Denkmal setze, sondern ich glaube, dass das Thema des Sozialstaates so ein zentrales ist, dass es höchste Zeit ist, dass wir alle gemeinsam tabulos darüber sprechen. Und ich bin überzeugt, dass mein Buch hier ein ganz wichtiger Beitrag sein kann, weil er ungeschminkt die Dinge auf den Tisch legt, weil ich niemanden verpflichtet bin und wirklich das, was ich erlebt habe und denke, auch so schreiben konnte. Und wenn ich Sie neugierig gemacht habe auf die Inhalte, das Buch ist gut lesbar, es hat keinen einzigen Paragraphen, das versteht man auch, ohne dass man ein Experte ist, dann lade ich Sie ein, das Buch zu kaufen, sich zu vertiefen und sich an dieser wichtigen Zukunftsdiskussion aktiv zu beteiligen.
Ich komme nun zu meiner letzten Frage. Was stimmt dich zuversichtlich?
Dass wir Menschen aus den größten Krisen, und da fällt mir verschiedenstes in den letzten Jahrzehnten ein, am Ende immer wieder herausgekommen sind. Dass wir es geschafft haben, nach Kriegen, nach Umweltkatastrophen etc. letzten Endes doch einen Weg zu finden, wenn wir das Gemeinsame vor das Trennende gestellt haben, wann wir die Themen ernsthaft angegangen sind, dann haben wir es eigentlich am Ende immer geschafft, auch wenn am Anfang der Pessimismus groß war. Und es ist gerade beim Sozialstaat so, wenn man mutig diese Weichenstellungen vornimmt, dann hat dieser Sozialstaat auch das Potenzial, dass er unsere Kinder und Enkel genauso im positiven Sinne versorgt wie uns.
Dr. Erhard Brucker, vielen Dank für dieses sehr spannende Gespräch.
Danke ebenfalls.
Hat Ihnen unsere Sendung gefallen? Dann hinterlassen Sie uns doch bitte eine 5-Sterne-Bewertung.